Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Heute möchte ich mich mit dem Startup-Ökosystem in Frankfurt und der Region beschäftigen. Mich interessiert, wie sein Zustand ist, was gut und was weniger gut funktioniert und welche Rolle das Tech-Quartier auf seine Entwicklung hat. Ich freue mich, hierzu Dr. Sebastian Schäfer als Gesprächspartner begrüßen zu können. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer des eben schon angesprochenen Tech-Quartier in Frankfurt. Hallo Sebastian, ganz herzlich willkommen am Börsenplatz.
Hallo Sven und vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Sehr gerne. Lass uns einsteigen. Worum geht es denn beim Tech-Quartier?
Das Tech-Quartier ist ein Ort der Vernetzung. Er bringt unterschiedliche Akteure am Finanzplatz, aber darüber hinaus zusammen. Wir haben zahlreiche Startups, wir haben aber auch viele größere Partner, Unternehmen, etwas mehr als über 30. Wir haben akademische Partner, Universitäten, Hochschulen und wir haben die Politik.
Was sind das für Partner, um mal ein paar Namen zu nennen?
Wir haben viele Unternehmen aus der Finanzbranche, also vor allem hier aus dem Frankfurter Raum. Wir haben Unternehmen wie eine Commerzbank, eine Deutsche Bank, eine Deutsche Börse natürlich. Darüber hinaus aber auch einige Technologieunternehmen, Dienstleister, also IBM, Microsoft, dann aber auch die Big Four, angefangen mit EY, KPMG, PwC, Deloitte. Und darüber hinaus dann auch noch Unternehmen, die auch in anderen Branchen unterwegs sind, beispielsweise die Rentenbank oder auch Eintracht Tech.
Und wie unterstützt das Tech-Quartier bei der Entwicklung des Startup-Ökosystems in der Region?
Wir tun das auf mehreren Wegen. Aber zunächst mal geht es wirklich darum, um interessante, relevante Trends herum. Im Prinzip die Zusammenarbeit, die Kollaboration zu stärken. Ja, das tun wir durch unterschiedlichste Innovationsformate, angefangen von Veranstaltungen bis hin aber auch zu Acceleratorprogrammen und Innovation Journeys, wie wir das heute nennen.
Innovation Journey, was ist das?
Wir versuchen anhand eben dieser Trends herauszufinden und herauszuarbeiten, wie eben unterschiedliche Akteure zusammen eben Innovation neu denken können. Das ist ja häufig Open Innovation, also Innovation, die dann nicht nur intern im Haus stattfindet, sondern eben auch unternehmensübergreifend. Und wo wir uns dann sozusagen die Bedarfe aus der Industrie nehmen und dann schauen, wie wir beispielsweise mit Startup-Lösungen, aber auch manchmal mit Lösungen, die sozusagen Startups und etablierte Unternehmen zusammendenken, dann wirklich auch neue Lösungsansätze entwickeln können.
Also wenn ich es richtig verstehe, ist die Partner des Tech-Quartiers, die arbeiten durchaus auch mal bei einem Thema zusammen und gucken dann, wie sie mit den Mitgliedern im Tech-Quartier zusammen zu einer Lösung kommen.
Genau, es ist mehr als ein reines Netzwerk, ne, wo man einfach nur zusammenkommt, sondern neben dem Netzwerk, neben dem Zusammenkommen geht es vor allem auch darum, gemeinsam zu co-innovieren, zu co-entwickeln, gemeinsam Innovationen zu machen.
Ja. Was sind denn das für Unternehmen, die im Tech-Quartier Mitglied sind?
Ich hatte vorhin schon ein paar genannt, mit den Unternehmen aus der Finanzbranche, sind aber eben auch Dienstleister, sind Technologieunternehmen und dann sozusagen unsere knapp 600 Startups, die inzwischen zu unserem Netzwerk gehören.
Die gehören zum Netzwerk, die wohnen nicht hier in Anführungszeichen.
Nur ein Teil wohnt hier im Tech-Quartier, rund 150 haben auch hier ihre Firmenadresse, sind manchmal nur mit einem Hotdesk, also mit einem einzelnen Arbeitsplatz hier, manchmal aber auch mit ihrem gesamten Team. Ja, haben dann vielleicht auch ein Office angemietet. Wir haben ja hier im Herzen Frankfurts an der Messe im Pollux rund 3200 Quadratmeter, die wir den Startups, aber nicht nur den Startups, auch den etablierten Unternehmen zum gemeinsamen Arbeiten für Events etc. zur Verfügung stellen können.
Also ihr seid Coworking Space, ihr seid aber auch so eine Art Oase, wo eure Mitglieder herkommen können, Veranstaltungen abhalten können, sich hier treffen können, aber auch einfach arbeiten können.
Ganz richtig, ganz richtig. Wir glauben und auch nach der Pandemie ist sozusagen der persönliche Austausch weiterhin wichtig. Wenn man dann beides verbinden kann, das Arbeiten und das Netzwerken und das Gemeinsame, sich austauschen, gemeinsame innovieren, ja, hier vor Ort machen, dann glauben wir, es ist ein Riesenvorteil. Coworking ist aber, wie gesagt, ein Segment. Ja. Das zweite ist wirklich, dass wir mit unseren Partnern, mit unseren Kunden gemeinsam eben Innovationsthemen, ja, bearbeiten. Und da spielen natürlich unsere Sponsoren, unsere langfristigen Partner eine große Rolle. Das dritte ist, dass wir inzwischen auch für Kunden einzelne Innovationsprojekte auch aufsetzen. Beispielsweise mit der Bundesbank oder Rentenbank haben wir jetzt in den letzten Jahren zahlreiche Formate entwickelt, ja, die wir jetzt auch immer wieder durchführen. Das geht von Talenteaktivierung bis hin zu Akzeleration von interessanten Startups. Bis hin zu auch Themen Richtung, wie können wir eigentlich Wachstumsunternehmen dabei helfen, zu skalieren. Ja, das ist so die Bandbreite, die wir mit einzelnen Unternehmen auch durchführen. Dann ein weiteres Segment ist das Thema Startup-Unterstützung, Startup-Förderung. Hier haben wir in den letzten Jahren mit kleineren Formaten begonnen. Das wollen wir jetzt in Zukunft noch weiter ausbauen. Wir glauben, das ist eine ganz, ganz entscheidende Maßnahme hier für den Aufbau, den weiteren Aufbau des Ökosystems darstellt. Und dann haben wir jetzt auch seit der Pandemie größere Förderprojekte in Angriff genommen, wozu auch das Safe FBDC gehört.
Du sagtest, das Tech-Quartier ist 2016 gegründet worden. Du bist von Anfang an mit dabei. Was gab denn letztendlich den Stein des Anstoßes, dass das Tech-Quartier gegründet wurde?
Es haben unterschiedliche Initiativen, es haben unterschiedliche Akteure hier am Markt dazu beigetragen. Das war so eine Zeit, ja, wo man sich einfach gefragt hatte, wie kann das sein, dass beispielsweise Berlin, London, Tel Aviv und andere Ökosysteme sehr viel mehr Fintechs, ja, produzieren, als es hier in Frankfurt ist, ja, weil man normalerweise das wahrscheinlich hier vermuten würde. Und ich hatte aus meiner Zeit, ich war damals an der Goethe-Universität und hatte den Inkubator, den Goethe-Unibator geleitet und dadurch einen relativ guten Überblick über das hiesige Ökosystem gewonnen, aber natürlich auch durch viele Reisen nach Stanford, nach Lissabon, Paris, aber auch Tel Aviv und anderen Städten schon auch gesehen, was dort noch anders ist. Und hatte versucht, dann zusammen über den Unibator zunächst mal, ja, diese Impulse hier nach Frankfurt zu tragen. Und mein Ziel war damals ganz klar, ja, so ähnlich wie wir das auch in London und an anderen Standorten gesehen hatten, einen Turm, ja, voller Startups, voller Innovationen zu füllen. Und so ist das gestartet und das ist auf viel Resonanz gestoßen, hat auch die Unterstützung dann der Politik gewonnen und so ist es dann zur Gründung gekommen.
Wenn du so auf die letzten, was sind es, knapp 5,5 Jahre zurückschaust, gibt es da Dinge, die dich ganz besonders stolz machen?
Auf jeden Fall. Ich finde es toll, wie das Tech-Quartier, das Team, seine Partner, die Communities geschafft haben, eben über diese reine Anlaufstelle hinaus wirklich hier am Finanzplatz, hier im Ökosystem auch zu wirken, ja, Dinge anzustoßen, die vielleicht nicht direkt mit dem Tech-Quartier jetzt verknüpft werden, verbunden werden, aber wie wir insgesamt Ökosystem-Management betrieben haben. Also darauf bin ich wirklich stolz, denn das Thema ist heute ein anderes, als es vor 5, 6 Jahren war.
Und du selber, was hast du für einen Background? Also du sagtest ja schon, du warst an der Goethe-Uni, hast da den Unibator, hieß er, gibt es den eigentlich noch?
Den gibt es noch, ja.
Geleitet. Und das war dann quasi die Blaupause fürs Tech-Quartier. Und aber was hast du für einen Background? Wo kommst du her?
Ich bin von Hause aus Verhaltensökonom, habe aber während meiner Promotion mich zunehmend mit dem Thema Entrepreneurship beschäftigt und hatte versucht, dann auch in meiner Forschung, in meinen Vorlesungen diese beiden Felder zusammenzuführen. Also aus einer stärker experimentellen, verhaltensökonomischen Perspektive Entrepreneurship-relevante Fragen zu untersuchen. Das sind so Themen dann wie Overconfidence, ja, Selbstüberschätzung oder auch Stigma of Failure. Das waren so Themen, die ich noch systematischer untersuchen wollte und habe das dann zum Teil im Labor gemacht, zum Teil im Feld, ja, zum Teil auch länderübergreifend. Ich hatte während meines Studiums in Tübingen hatte ich auch noch ein Diplom, eine Diplomausbildung zum Japanologen gemacht und war in diesem Zusammenhang dann auch ein Jahr in Japan und diese Bande sind nie abgerissen. Habe dann wirklich versucht, so verschiedene Einflüsse, verschiedene Themen zu verknüpfen. Aber ich glaube, am Ende, was ich wirklich wie ein roter Faden durch meine Karriere und meinen Beruf zieht, ist, dass ich eigentlich schon immer Communities aufgebaut habe. In den verschiedensten Bereichen. Also als junger Mensch, Abiturient, hatte ich angefangen, eine Community für Philosophen und das interessierte Publikum aufzubauen in Süddeutschland. Ja, später dann in Frankfurt war es dann der Unibator, ja, mit den Studierenden, ja, den Investoren, ja, den Mentoren dort aus dem Umfeld. Dann hatte ich mit dem Pitch Club ein weiteres Unternehmen hier mitgegründet, wo es auch wieder um Startups und Investoren, aber später dann auch um die Vernetzung mit Entwicklern ging. Und das Tech-Quartier führt vieles von dem zusammen.
Stichwort Community. Ich meine, ihr seid mal hier gestartet, um die Fintech-Community zu befeuern. Was ist eigentlich ein Fintech? Also der Name ist irgendwie für mich ein zusammengesetztes Wort irgendwie aus Finanzen und Technologie. Aber erklär mal, was macht so ein Fintech?
Also was man bei Fintech wissen muss, ist, dass es zwar ein neues Label ist. Ich glaube, wenn man mal Google bemüht, ja, oder Professor Google fragt und Fintech eingibt, dann sieht man, dass dieser Begriff eigentlich erst so seit 2014, 2015 ja, wirklich en vogue ist. Davor gab es aber auch schon viel Fintech. Ja. In der Branche war Technologie schon immer ein Thema. Wenn wir uns sozusagen die ersten Erfolge hier aus dem Frankfurter Ökosystem aus dem jetzigen Jahrhundert anschauen, ne, wie 360T, ja, oder auch Unternehmen, die dann 2008, 2009, 10, ja, beispielsweise Debitos oder United Signals oder so weiter anschaut, dann waren die schon da, bevor es den Begriff gab. Aber Fintech zeigt wirklich, wie man innerhalb oder wie man mit Technologie, ja, auch sozusagen Kundenbedarfe neu, ja, bedienen kann. Ja, das ist das Entscheidende. Und hier hat sich natürlich jetzt in den letzten 5 bis 7 Jahren hat sich eine ganz erhebliche, ja, Vielfalt an Fintech-Lösungen, aber auch an Fintech-Playern, ne, herausgebildet. Und Frankfurt hat dabei immer eine große Rolle gespielt. Ich glaube, was man wissen muss, ist, dass die Fintech-Revolution, oder vielleicht nennen wir sie lieber Evolution, in den letzten 10 Jahren auch ganz stark ein Thema von Venture Capital war. Ja, wenn wir uns sozusagen die globale Startup-Szene oder auch globale Fintech-Szene anschauen, ne, dann muss man sich klar sein, dass wir vor 2010 nur eine Handvoll von Unicorns hatten. Ja, auch nur eine Handvoll, noch weniger von Fintechs, ja, die diese Bewertung erreicht hatten. Heute haben wir knapp 1000 oder über 1000 Unicorns. Ne? Und die Fintechs sind einer der größten Segmente, wenn nicht der größte, ja, mit, ich weiß nicht, knapp 170 Unicorns. Ja, also Venture Capital hat den Fintech-Begriff und das, was wir unter Fintech heute verstehen, maßgeblich beeinflusst. Ne? Als sehr, sehr schnell wachsende Unternehmen, ja, die sozusagen, ja, zum Teil den Banken, ja, und etablierten Unternehmen auch mehr und mehr Marktanteile abnehmen.
Venture Capital ist ein gutes Stichwort. Wenn es so um Standortpolitik geht, dann schaut man ja auch ganz gerne mal in Statistiken und vergleicht sich mit anderen Standorten. Die Comdirect hat kürzlich eine Studie herausgebracht, die sich das Ranking in Deutschland, insbesondere mit dem Fokus auf Fintechs, anschaut. Da ist Frankfurt nur auf dem 4. Platz. Berlin ist klarer Leader hier und Hamburg und München sind auch vor Frankfurt. Woran liegt sowas?
Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass Frankfurt im Vergleich zu diesen eben genannten Städten kleiner ist, ne? Einfach auch weniger Einwohner hat und da ist es dann nicht überraschend, ja, dass auch das Ökosystem kleiner ist. Zwei ist aber auch, dass das Frankfurter Ökosystem noch jünger ist, ja, als diese drei. München und Berlin haben um die 2000er angefangen, ja, ihr Ökosystem systematisch auszubauen. Frankfurt hat eigentlich erst Mitte des letzten Jahrzehnts wirklich damit begonnen, das stärker auch wahrzunehmen und dann auch entsprechende Maßnahmen aufzusetzen. Also deswegen, wenn man das sozusagen miteinander vergleicht, muss man immer wissen, in welcher Phase, Entwicklungsphase man als Ökosystem ist. Das erklärt das, warum wir hier beispielsweise in Frankfurt noch nicht so viele Unicorns haben. Ja, also wir haben jetzt mit einem Unternehmen, mit Clark, haben wir ein Insurtech, das könnte man im weitesten Sinne zum Fintech-Universum zählen, was in diese Größen vorgestoßen ist. Aber sehr häufig brauchen Ökosysteme ungefähr 2, 3 oder 4 solche Unternehmen, ja, bis sich das dann in einem Ökosystem auch in der Form widerspiegelt, dass dort dann wirklich exponentielles Wachstum auch entsteht, dass das wieder neue Talente anzieht, dass das Investoren aufmerksam macht, ja, dass aus diesen Unicorns heraus dann wieder Mitarbeiter neue Unternehmen gründen. Also auch das Wissen sich dann im Ökosystem verbreiten kann. Da sind wir noch nicht, aber wir sind kurz davor. Also wenn man anschaut, wie sich das Frankfurter Ökosystem jetzt in den letzten 4 Jahren entwickelt hat, ja, dann ist es eine Verdopplung der Zahl von 400 auf 800. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja, man braucht nach sozusagen Überlegung von Startup Genome ungefähr 1000 bis 200, 1200 Startups, bis ein solches exponentielles Wachstum sich einstellt, also wo so ein Flywheel-Effekt ja, auch spürbar wird. Und da haben wir es nicht mehr so weit hin. Ja, aber deswegen braucht es einfach auch einen langen Atem.
Wenn man sich die Finanzierungsrunden anschaut, die in Frankfurt gelaufen sind, oder auch das Investitionsvolumen an Venture Capital, was hier in die Unternehmen geflossen ist, ist Frankfurt nicht nur auf dem 4. Platz, sondern deutlich weiter hinten. Würde denn dieser Effekt auch dazu führen, dass mehr Investoren nach Frankfurt gelockt werden? Denn ich habe das Gefühl, die Investoren machen um Frankfurt einen großen Bogen.
Ja, das ist sicher richtig. Man darf aber nicht vergessen, dass hier wirklich auch erste Erfolge zu sehen sind. Ja, gerade in den letzten Jahren haben sich auch hier die Finanzierungssummen erhöht. Ja, es ist mehr Geld in das Ökosystem geflossen, aber es ist nichts im Vergleich zum Berliner oder Münchner Standort, wo wir einfach schon sehr viel länger systematische Arbeit, Aufbauarbeit sehen, wo natürlich auch Unternehmen inzwischen eine Series C, D, E, F auch zeigen. Das sind ganz andere Volumina. Ja, das sind ja dann zum Teil einige wenige große Unternehmen, die sozusagen die Statistiken auch treiben. Ne? Und das muss man einfach berücksichtigen. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Punkt, der Frankfurt vor allem auch von Berlin unterscheidet, ist, dass wir hier sehr viel stärker Firmenkundengeschäft sehen. Wir sehen hier viele Fintechs, die sozusagen Banken dabei helfen, sich zu transformieren, neue Produkte zu entwickeln. Und sehr häufig haben Firmenkunden, Fintechs, weniger Bedarf an Venture Capital, weil sie einfach sozusagen über Umsätze und über den Gewinn auch investieren können. Das ist für B2Cs sehr viel schwieriger, weil die in der frühen Phase einfach sehr viel mehr investieren müssen, um Vertrauen aufzubauen, um Reach zu erreichen, um Kundenwachstum zu erzielen. Und das muss man auch im Kontext sehen.
Das ist ein spannender Erklärungsansatz übrigens. Und ich finde einen extrem nachvollziehbarer. Wenn ich jetzt so mal in die Vergangenheit zurückblicke, dann gab es ja bei den angestammten Häusern hier am Finanzplatz Frankfurt eher so die Angst, dass die Fintechs kommen und ihnen Geschäft wegnehmen. Mein Gefühl ist, dass es eher in Richtung Partnerschaft gelaufen ist.
Das ist eine Beobachtung, die wir auch haben. Und ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig. Ja? Und die wird auch am Ende den Standort ganz stark beeinflussen. Ja? Wenn es dem Finanzplatz gut geht, dann wissen wir, dass die Fintechs einen großen Teil dazu beigetragen haben. Dass die Banken sich, aber auch eine Börse sich geöffnet hat mit neuen innovativen Playern zusammenarbeitet, um dann eben gemeinsam für den Kunden ein überzeugendes Angebot anbieten zu können. Und das ganze Thema Open Banking, Open Finance, das geht alles in diese Richtung. Ja.
Die Bundesregierung, genauer das Bundeswirtschaftsministerium, fördert ja mit der Digital Hub Initiative digitale Innovation in Deutschland. Frankfurt und Darmstadt bilden zusammen den Hub für Fintech und Cybersecurity, also einen von 12 Hubs in Deutschland. Wie wirkt denn diese Initiative?
Also die DE-Hub-Initiative ist ja zeitgleich mit der Gründung des Tech-Quartiers einhergegangen. Die Idee damals war zu sagen, Deutschland ist nicht das Silicon Valley, das ist nicht London, das ist nicht Paris. Ja, die gesamten Innovationen lassen sich nicht an einem Standort bündeln, sondern sind aufgrund der föderalen Struktur einfach verteilt. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir sozusagen eine Plattform schaffen, wie wir gemeinsam für die unterschiedlichen Standorte werben können und vor allem ins Ausland hinein. Und so hat man dann eben entlang der Themen Hubs ausgewählt, die dann sozusagen Vertreter auch sind. Und damit ist Darmstadt und Frankfurt für das Thema Fintech Cyber auch damals ausgewählt worden. Jetzt ist es so, dass die einzelnen Hubs mal mehr, mal weniger von den Bundesländern auch unterstützt werden. Ja, und ich würde sagen, je mehr ein Bundesland sein Hub unterstützt, desto mehr kann es auch in Richtung der DE-Hub-Initiative wirken. Ja, hier in Hessen sind wir leider etwas begrenzt, wollen das aber in Zukunft nochmal verstärkt angehen, damit wir auch für den Fintech-Standort hier in Frankfurt noch mehr tun können.
Nun gab es Anfang Juni eine Diskussion im Hessischen Landtag, eine Plenardebatte zum Finanzplatz Frankfurt. Da hat der Abgeordnete der FDP, Oliver Stierberg, der auch Sprecher für den Finanzplatz Frankfurt ist, gesagt, das Tech-Quartier war eine gute Idee, aber es funktioniert nicht, weil es sei ja nur ein Coworking-Space. Ärgert einen sowas?
Nicht wirklich. Also es ist natürlich schade, dass es noch nicht zur FDP vorgedrungen ist, dass wir noch mehr tun. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, Coworking ist eine ganz wichtige Säule, also diese Anlaufstelle eine ganz wichtige Säule, aber wir machen ja in der Tat inzwischen auch ganz viel mehr. Also vielleicht an der Stelle die Einladung an ihn, sich das hier nochmal vor Ort anzuschauen und vielleicht bei dem ein oder anderen Demo-Day oder Investoren-Meeting auch mal dabei zu sein.
Ich hatte einen Blick geworfen in den deutschen Startup-Monitor. Das ist ja eine Studie, die ja vor allen Dingen auch die Gründer befragt. Und die haben für Hessen insbesondere die gute Vernetzung mit angestammten Unternehmen hervorgehoben, was auch sicher dem Tech-Quartier zu verdanken ist. Genannt wurde vor allen Dingen auch der Zugang zu gutem Personal und Universitäten. Also die Voraussetzungen sind doch eigentlich ganz gut hier, oder?
Die Voraussetzungen sind gut, deswegen mache ich meinen Job auch gerne und bin durchaus optimistisch, dass wir hier auch noch die nächsten Schritte gehen. Aber es gibt eben auch Themen, an denen wir weiterarbeiten müssen. Also das eine, und das ist übrigens etwas, was wir schon recht kurz nach der Gründung des Tech-Quartiers angestoßen hatten im Rahmen unseres oder des Masterplans, was wir unter anderem auch mit Deutsche Börse, EY und anderen ausgearbeitet hatten, war zu identifizieren, was sind denn die Themen, die wir noch besser angehen müssen. Und neben, klar, Venture Capital, neben Vermarktung des Standorts, auch nochmal neben zusätzlicher Kooperation und Intensivierung der Zusammenarbeit, war es vor allem das Thema Talenteaktivierung. Wir haben so viele Studierende hier, verteilt über Hessen, mit knapp 22 Universitäten und Hochschulen, wo wir aber noch zu wenig für Unternehmertum werben. Also einige Universitäten haben das wirklich aufgegriffen und machen schon sehr, sehr viel mehr. Aber hier könnten wir, hier ist einfach noch weiterer Bedarf. Wir müssen den Pool an unternehmerisch interessierten, unternehmerisch denkenden, handelnden Personen müssen wir ausweiten. Und deswegen haben wir damals schon angefangen, diesen Dialog anzustoßen, zu überlegen, wie man gemeinsam mit den Universitäten hier den nächsten Schritt gehen kann. Und das hat die Politik aufgegriffen. Also wenn man sich jetzt anschaut mit dem Startup Hessen, ist eine neue Initiative entstanden. Hessen AI ist entstanden, um auch das Thema KI noch stärker hier am Standort voranzutreiben. Aber jetzt auch mit den neuen Förderprogrammen, um die Transferstrukturen insgesamt zu stärken, gehen wir in die richtige Richtung. Das muss sich aber erst noch entwickeln, das muss sich etablieren und dann wird man auch die Früchte ernten können. Aber wir sprechen hier von 5 bis 7 Jahren.
Gibt es denn weitere Themen, die du Oliver Stierberg oder anderen politischen Entscheidern mit auf den Weg geben würdest, wenn es um die Entwicklung des Startup-Ökosystems in Frankfurt und der Region geht?
Ich glaube, wir müssen insgesamt noch mutigere Entscheidungen treffen. Ja, wenn wir jetzt auch wieder Frankfurt mit Bundesländern wie Bayern vergleichen oder auch den Städten München und Berlin, dann sehen wir, dass da erhebliche Summen auch in so ein Ökosystem fließen. Und hier hat Hessen sicherlich einiges investiert, ja, aber nicht in dem Rahmen, in dem es eigentlich erforderlich ist, um wirklich große Schritte zu machen. Deswegen, glaube ich, muss man in Hessen ja, noch sehr viel enger zusammenarbeiten, ja, auch parteiübergreifend, ja, sozusagen regionenübergreifend, um wirklich einen großen Schritt machen zu können. Ne? Und ein Thema, wo man mit starten kann, ist das Thema Talentaktivierung. Ja? Die Transferstrukturen stärken. Also das ist ein ganz Entscheidendes. Und wenn wir hier ja, die Netzwerke aufbauen, ja, hier noch mehr Startups sehen, ja, diese jungen Gründerinnen und Gründer dann auch mit dem nötigen Know-how versorgen, ja, das sie brauchen, um dann zum Beispiel auch für VCs ja, interessant zu werden, ich glaube, dann werden wir ganz schnell Erfolge sehen. Ja. Aber dieses Know-how und diese Expertise, ja, die gibt es zum großen Teil noch nicht. Ja, wir führen gerade im Moment ein Fundraising-Readiness-Programm durch, um genau Gründern ja, auf diesem Weg zu helfen. Und wir sehen, wie viel Know-how da noch ja, vermittelt werden muss. Ja. Und da müssen wir weitermachen, dann kommt das Geld von alleine.
Ich wollte gerade sagen, es geht nicht nur um Geld, es geht um Strukturen und um Aktivierung.
Ja.
Nun ist das Tech-Quartier ja auch von der hessischen Landesregierung mandatiert, das Startup-Ökosystem für das Rhein-Main-Gebiet zu entwickeln. Wie sieht das genau aus?
Also die Idee dahinter war, dass wir in der Region enger zusammenarbeiten. Und was uns durch dieses Mandat jetzt möglich geworden ist, ist zumindest eine Person, die Sarah Grohnwald, unsere Ökosystemmanagerin, damit zu betrauen, ja, sich eben mit allen anderen lokalen Initiativen, Akteuren auszutauschen, ja, sich kennenzulernen, zu schauen, wo man vielleicht auch gemeinsam ja, Themen weiterentwickeln kann. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Hier haben sich ganz viele neue Formate entwickelt, allein in den letzten 12 Monaten, ja, die dazu beitragen, dass das Ökosystem weiter zusammenwächst, dass man voneinander weiß, dass man ja, auch gemeinsam Dinge ja, vermarktet. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das kann man aber jetzt noch sehr viel größer denken. Deswegen glaube ich das und hoffe, dass die angekündigten Initiativen rund um die Stärkung der Transferstrukturen das nochmal deutlich ausweiten können.
Eine große Initiative hattest du eingangs schon erwähnt, das Financial Big Data Cluster. Was steckt denn da dahinter?
Die Idee ist, eine europäische Antwort auf die, sagen wir mal, amerikanischen und chinesischen Herausforderungen zu finden. Also zu gucken, wie wir in Europa eine Antwort auf das Thema digitale Wirtschaft ja, und damit verbunden auch das Thema digitale Souveränität, Datensouveränität zu finden. Und das Financial Big Data Cluster ist ein Verbund ja, von Unternehmen, die sich gesagt haben, wir würden gerne anhand von relevanten Anwendungsfällen wie beispielsweise Geldwäschebekämpfung oder ja, die Bewertung von Klimarisiken, würden wir gerne mal sehen, was das eigentlich an infrastrukturellen Voraussetzungen benötigt, dass wir eben ja, über unsere Datensilos hinaus ja, mal Daten ja, miteinander bündeln, ja, um darauf dann entsprechende Machine Learning oder KI-Anwendungen laufen zu lassen, um dann hoffentlich irgendwann mal ähnliche Effekte zu erzielen, wie das sozusagen die großen Big Techs ja, heute schon können, ja, die wir aber in Europa ja, gar nicht darstellen. Das ist die Ursprungsidee gewesen, warum man gesagt hat, es lohnt sich in Richtung ja, einer zukünftigen ja, digitalen Infrastruktur hinzuarbeiten. Und es war dann sehr günstig und auch ein glücklicher Umstand, dass zu der Zeit, als wir hier am Finanzplatz ja, begonnen hatten, übrigens mit Deutsche Börse und auch dem Wirtschaftsministerium im Land Hessen, dass dann auch auf Bundesebene und darüber hinaus die Gaia-X-Initiative ja, auch ausgerufen wurde. Und hier bündeln sich gerade so ein bisschen die Kräfte. Ja, neben dem SAFE-FBTC, das war ja das erste Förderprojekt, was jetzt hier mit knapp 10 Millionen auch vom Bund gefördert wurde, ist ja jetzt in diesem Jahr das Eurodat gestartet worden, was jetzt unter oder mit Gaia-X ja, Mitteln unterstützt wird und wo es jetzt darum geht, sozusagen in Anlehnung an die Erkenntnisse, die wir im Rahmen von SAFE-FBTC gewonnen haben, jetzt auch in eine prototypische Entwicklung einer Entität zu gehen, wo man dann tatsächlich mal die Daten bündeln kann, ja, um dann wirklich einen Schritt weiter zu gehen.
Frankfurt gilt ja als Datenhauptstadt der Republik. Ich bin gespannt, ob dieser Datenschatz, der da offensichtlich vorhanden ist, gehoben werden kann. Mit Blick auf das Ende unseres Gespräches, lass uns noch ein wenig in die Glaskugel schauen. Was sind denn deine Prognosen für die Entwicklung des Startup-Ökosystems in Frankfurt und der Region in den kommenden Jahren?
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wir haben einen Entwicklungspfad eingeschlagen. Wir müssen aber auch noch konsequenter und wahrscheinlich noch mutiger weitergehen, denn andere Ökosysteme schlafen nicht. Ja? Andere Ökosysteme investieren zum Teil massiv in ihr Ökosystem und deswegen muss es hier weitergehen. Ja? Wir müssen es aber auch in der Perspektive sehen und im Kontext sehen. Ja? Und hier ist einfach Frankfurt und die Region sind noch in einem relativ frühen, in einer frühen Phase ihrer Entwicklung. Deswegen glaube ich, wenn man diese Schritte geht, gemeinsam geht, werden wir in den nächsten 10 Jahren sehr viel mehr vom Frankfurter Ökosystem sehen, als wir es in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Dass wir die Saat, die wir gesät haben, auch irgendwann ernten können. Und das startet eben damit, dass wir mehr Unicorns, mehr Wachstumsunternehmen hier am Standort haben, dass wir aber auch aus dem Pool an Studierenden, an Berufstätigen, die dann vielleicht eine unternehmerische Karriere einschlagen, dass wir dort dann einfach nochmal eine sehr viel breitere Basis haben, woraus sich dann wieder mehr entstehen kann.
Das lassen wir mal als Schlusswort stehen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.